Weiter geht's mit der Reportage aus dem Grün.
1. Mai, ArbeiterInnen-Kampftag. Der Tanz in den Mai ist vorbei, der Kater bei den meisten auch. Doch der Kampf für die Gerechtigkeit, für die Niedrigbezahlten im Billiglohnsektor, die alle nicht so die Knete kriegen, die sie eigentlich verdient hätten, geht weiter. Und so stehen wir hier neben dem Grün, David T. Und
Dave J. direkt mir gegenüber.
Also hier beim AK Kritische JuristInnen, AKJ, Arbeitskreis Kritischer Juristin. Sind wir hier bei den Stencils für Klamotten bedrucken oder wofür ist das?
Airbrush-Tattoos. Yes.
Ja, schick. Wie gehen die ab? Sind die gefragt? Freuen sich die Leute darüber? Wollen wir jeder eins haben? Oder?
Also letztes Jahr hatten wir echt eine richtig lange Schlange und wir hatten einen sehr großen Andrang. Also es lief echt gut letztes Jahr. Und deshalb machen wir es dieses Jahr wieder.
Gerade erst angefangen. Ich habe das erste Tattoo bekommen.
Schick.
Vielleicht kriegen zufrieden? Die anderen noch aus dem Team. Ich bin sehr zufrieden.
Es hat noch niemand reklamiert wegen Motiv oder so? Alle zufrieden?
Noch nie. Alle zufrieden.
Super.
Und jetzt auch an die HörerInnen. Ihr könnt ja das Tattoo nicht sehen. Das ist natürlich AKJ, weil wir uns auch identifizieren mit unserem eigenen Arbeitskreis. Ja.
Exakt.
Könnt ihr ein bisschen grob in aller Kürze umreißen, was macht ihr im AKJ?
Ist sehr offen, was wir beim Arbeitskreis Kritischer JuristInnen machen. Wir sind grundsätzlich eine Hochschulgruppe, die sich kritisch mit dem Jurastudium, aber auch mit dem Recht allgemein oder Rechtsprechung auseinandersetzt und haben zum Beispiel schon Kongresse organisiert, Vorträge an der Uni, Workshops, sind hier immer am Start und arbeiten manchmal mit anderen Gruppen zusammen und beleuchten da manchmal dann einfach die juristische Seite von bestimmten Themen.
Da gibt es bestimmt ambivalente Gesichtspunkte auch zu urteilen und so, oder?
Ja, das schon. Ich würde sagen, innerhalb unseres Arbeitskreises hatten wir schon länger keine ganz großen Auseinandersetzungen mehr. Aber trotzdem finden wir es wichtig, oft auch eine Gegenmeinung zu bilden gegenüber manchen Urteilen und so weiter.
Ja, und gleichzeitig bilden wir einen sozialen Raum für alle linken Jurastudis, die halt in dem doch sehr konservativ geprägten Gefilde da irgendwie auch einen Rückzugsort suchen.
Das heißt, es ist nicht nur richtig, sondern es ist auch wichtig.
Exakt.
Und die Akzeptanz jetzt gerade unter den, naja, sag ich mal, den konservativeren Menschen für den AKJ, wie läuft das? Irgendwelche ältere Profs oder so?
Ich will gar nicht irgendwie für Streit sorgen oder so. Ich glaube, dass man dadurch, dass so viele Leute Jura studieren, kann man sich auch sehr gut voneinander fernhalten. Die Leute, die Lust auf den AKJ haben, kommen zum AKJ und ansonsten kriegt man auch viel voneinander nicht mit, würde ich sagen.
Die anderen interessieren sich gar nicht so für uns. Oder?
Ja, genau. Die versuchen uns einfach zu ignorieren, wir ignorieren sie.
Genau, Stress gibt es eigentlich weniger. Und von Profs aus, würde ich sagen, merkt man manchmal halt so eine Richtung und auch eine konservative Richtung, in die gehen. Zum Beispiel, wenn irgendwie immer wieder als auf die letzte Generation geschossen wurde, immer wieder so beifällige Kommentare und abfällige Kommentare gemacht wurden in den Vorlesungen von den Profs aus. Aber sonst ist es schon auch wichtig, auch da dann teilweise eine andere Meinung zu vertreten. Davon lebt ja auch die Rechtswissenschaft eigentlich.
Freiheit für alle politischen Gefangenen. Dafür macht sich die Rote Hilfe Freiburg stark, aber nicht nur. Denn es gibt auch Slushy hier zum Fest im Grün, anlässlich 1. Mai.
Genau.
Bitte unterstreicht die Wichtigkeit der Aktion der Roten Hilfe, gerade in Zeiten wie diesen.
Ja, voll gern. Also genau, gerade kann man das ja sehen, zum Beispiel an diesen Mammutprotesten gegen das sogenannte Bündnis Antifa Ost, das da sich zusammenkonstruiert wird.
Das ist eine konstruierte Vereinigung, oder? Gibt es das überhaupt wirklich?
Nee,
da versucht
nicht,
jemand ja, zu spalten,
genau.
Oder?
Ja, man versucht da was zu konstruieren, um halt verschiedene Tatbestände quasi zusammenzuziehen und da so eine terroristische Gruppe quasi zu konstruieren. Letztlich gibt es diese Gruppe nicht, aber man braucht eben, also im juristischen Sinne, der deutsche Staat braucht eben eine kriminelle Gruppe, gegen die er eben vorgeht vor Gericht. Und daher wurde halt diese sogenannte Hammerbande oder Antifa Ost oder wie man es nennen möchte, das wurde da eben konstruiert. Und diese Aktivistinnen stehen eben gerade vor Gericht. In zwei sehr großen Prozessen, Düsseldorf und Dresden zum Beispiel. Genau. Und es wird sich noch über Jahre hinweg ziehen. Und diese Prozesse unterstützen wir auch als Rote Hilfe. Die Aktivistinnen unterstützen wir, genau, unter anderem mit finanzieller Hilfe, die ja natürlich notwendig ist. Die müssen jede Woche anfahren zu den Gerichten. Die Anwältinnen müssen bezahlt werden. Ja, und um da den Kreis ein bisschen zu schließen, dafür verkaufen wir halt heute auch hier Slushy, um da ein bisschen Geld eben einzusammeln.
Und wie ist das mit dieser konstruierten Vereinigung?
Also das mit diesen konstruierten Organisationen, das hatten wir hier in Freiburg ja auch schon mal mit Indymedia. Da wurde ja auch eben so ein Verein konstruiert, weil eben die Justiz braucht einfach so eine Körperschaft, gegen die sie vorgeht. Genau, bei Indymedia war es eben so, da ist ein Verein konstruiert worden. Bei Antifa Ost ist es jetzt so, da wird eben eine kriminelle Vereinigung organisiert worden. Menschen, die sich im Untergrund irgendwie treffen und da genau kriminelle Machenschaften irgendwie planen. Und ja, das ist natürlich alles konstruiert. Aber ja, sind wir so ein bisschen gerade ausgesetzt der Situation.
Praktisch sagst du, das ist komplett Schwachfug, die kriminellen Vereinigungen sind komplett konstruiert.
Ja, also das würde ich jetzt schon mal sagen. Also das sind halt Dinge, die sind vorgefallen, aber der Staat zieht die eben zusammen und macht da so, eben braucht da halt so eine Gruppe, die ja eine kriminelle Energie letztlich hat oder sowas. Das wird natürlich auch komplett entpolitisiert oder so. Und
wird das komplexisiert, sofern es dieses Wort gibt, also aufgeplustert als was es gar nicht ist, letztendlich größer gemacht als es ist, oder?
Naja, so gesehen, ja, also ich würde halt sagen, es ist letztlich antifaschistische Handarbeit, so, genau. Und was da aber gemacht wird, ist eben eine kriminelle Vereinigung und so weiter. Das sehen wir halt ganz anders als jetzt der Staat. Er sieht halt da vor allem die kriminellen Taten da drin. Das hat aber einen politischen Hintergrund einfach alles. Das wird natürlich ausgeblendet.
Und ist es nicht auch so, dass eine vergleichbare Tat vor einem anderen politischen Hintergrund viel gravierender dargestellt wird, als wenn es jetzt in Anführungsstrichen apolitische Aktion irgendwie gewesen ist? Ist das eine Wahrnehmung, die du hast?
Ja, also das ist klar, diese Wahrnehmung, die besteht, also natürlich auch vor der Justiz auf jeden Fall, aber auch medial. Also sagen wir jetzt mal, wir haben ja den Tatbestand auch, dass alle 3 Tage wird eine Frau irgendwie von ihrem Ehemann umgebracht. Ne? Also das sind Sachen, die sind natürlich viel gravierender und viel struktureller einfach in unserer Gesellschaft verankert. Ne? Und dann wird aber eben so aus antifaschistischer Handarbeit wird jetzt einfach ein total großes Ding irgendwie medial und auch von der Justiz wird da ganz groß aufgebauscht und verhandelt so, obwohl wirklich die strukturellen Probleme ganz woanders sind, also beim Faschismus, beim Patriarchat zum Beispiel.
Ja, wir feiern halt hier im Grün- und Greta-Gelände zusammen diese kleine Gegenwelt, die sich halt hier noch erhält und ein solidarisches Miteinander.
Seid ihr beim Platz gewesen auf der Demo, auf der großen Demo?
Es war schön, es gab leckeres Essen, es gab eine tolle Rede über Gewerkschaftskultur, über Gewerkschaftsarbeit.
1. Mai auch als gemeinschaftsstiftendes Happening, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich würde auch sagen, dass der 1. Mai einen dringend benötigten Optimismus mitbringt. Sonst hat man das ja in der linken Szene ganz oft, dass man immer gegen irgendetwas ist. Und am 1. Mai, das ist für mich zumindest immer so ein optimistischer Gegenpol, der ganz oft ein bisschen hin runterfällt.
Und zum 1. Mai?
Und zum 1. Mai, wir brauchen mehr Geld. Handwerker verdienen nichts. Es kann nicht angehen, dass jemand in der Ausbildung einen Scheiß verdient und nur eigentlich sich das finanzieren kann, also das Handwerk zu lernen, wenn man halt noch bei Mutti oder Vati im Haus lebt und keine Ausgaben hat, wie zum Beispiel Mieten oder keine Ahnung, Lebenshaushalt zu finanzieren oder auch mal feiern gehen zu können. Es kann nicht sein. Und wenn dann jemand da sitzt und sich mit 34 denkt, okay, jetzt arbeite ich schon 10 Jahre auf dem Bau, ich würde gerne aber auch Gesellenlohn haben, ich möchte gerne Geselle sein und sich dann mit 34, vielleicht Frau, Kinder, ja, und vielleicht einen großen Haushaltsstand, sich dann da hinsetzt und dann noch mal für 600 Euro arbeiten geht. Und dann hast du netto vielleicht 300 Euro raus. Wie willst du das denn finanzieren? Das funktioniert nicht. Deshalb bin ich dafür, dass eine Ausbildungsvergütung dem angepasst wird, was man halt auch zum Leben braucht. Damit es halt nicht nur die 16-jährigen machen, die halt noch bei den Eltern wohnen, die sich das halt quasi leisten können, eine Ausbildung zu machen.
Wir sind die Kommune Schachow.
Wir sind ein Landwirtschaftskollektiv im Schwarzwald und leben auch als politische Kommune dort auf diesem Hof. Wir haben den entprivatisiert jetzt zu Ende letzten Jahres und suchen ganz viel Support in Form von Direktkrediten.
Wir suchen Form.
Und Genossenschaftsanteilen. Wir haben eine fette Landwirtschaft am Start. 60 Hektar Grünland mit 28 Muttertieren und Nachzucht. Pferde, Ziegen, Schafe sind auch noch dabei.
Wir haben auch ein Ferienhäusle, da dürfen Politgruppen auch mal für Plenumswochenenden vorbeikommen. Genau, und wir machen halt eben kleinbäuerliche Ökolandwirtschaft. Also eine Art der Landwirtschaft, die selbstverwaltet ist, als Kollektiv organisiert und versucht, den Boden so wenig wie möglich auszubeuten und die Menschen auch.
Und wir sind Wufhof und haben auch Lust, unsere ganzen Erfahrungen zu teilen mit Leuten, die Lust haben auf landwirtschaftliche Arbeit.
Also das heißt, ihr habt auch vor, das ganze Konzept an Leute weiterzugeben, damit da eventuell auch mehr solche Kollektive entstehen? Oder ist es mittlerweile schon eine Bewegung oder fühlt ihr euch bisher eher so als ein Einzelfall?
Ich würde sagen, es gibt auf jeden Fall eine Kollektivbewegung in Deutschland. Also es gibt einige landwirtschaftliche Kollektive, dann gibt es ja jetzt neu oder recht neu gegründet diese Zusammenschluss Kollektiv der Kollektive, die eben so versucht, die Kollektivbewegung in Deutschland zu vernetzen. Und dann sind wir gemeinsam mit der Kulturlandgenossenschaft Teil auch von einem großen Netzwerk von Höfen, die sich zum Ziel setzen, Land zu sichern. Leute kennen das in der Regel vom Mietshäuser-Syndikatsmodell. Wir machen das Gleiche für Höfe, weil wir eben sagen, ja, oder gemerkt haben, auch nach der letzten Finanzkrise, Boden ist das krasseste Spekulationsobjekt, die Preise steigen übelst. Also es ist eigentlich nicht mehr bezahlbar, eine gute Landwirtschaft zu machen, die den Boden nicht ausbeutet. Und dafür stehen wir ein, dass Land gesichert wird und die Preise nicht immer weiter steigen müssen, sondern dass die Menschen den Boden bewirtschaften, die darauf was Gutes produzieren.
Und was produziert ihr so? Also von den Sachen, die ihr jetzt hier dabei habt, das wird gar nicht alles sein, was ihr auf dem Hof so dann aus dem Boden bringt.
Wir haben auf jeden Fall Streuobstbäume, 200 Stück ungefähr. Wir machen da jetzt gerade so Birnen-Apfelsaft draus,
ja,
den wir vor allem an die sportlichen Radfahrer auch verkaufen, die vorbeikommen und eine Pause machen wollen. Das lohnt sich sehr.
Ich esse hier gerade Vanilleeis mit einem Whisky-Quitten-Topping. Kommt vorbei, probiert ihn an unserem Stand.
Mit eurem hauseigenen Jack Daniels? Oder?
Naja, die Quitten sind hauseigen. Genau. Und dann haben wir eben Grünland und darauf halten wir Mutterkühe.
Und das ist so vielleicht eins der wichtigsten Sachen, dass wir eine eigene Schlachtung haben am Hof. Und ich als weibliche Metzgerin ein Unikat bin, sag ich mal, auf dem Felde der Metzgerei. Und wir bieten dann Rindfleisch an, was wir als Pakete verkaufen. Oder eben Salami, Bergbeißer, Schinken. Und uns eben für eine sehr schonende Rindfleischproduktion einsetzen. Also wir haben Bock, dass die Tiere nicht transportiert werden müssen. Wir haben Lust, dass die bei uns das Futter von den Flächen kriegen und eben kein zugekauftes Mais, Soja, irgendwas noch gefüttert kriegen.
Ja.
Und dadurch eine sehr große Kreislaufwirtschaft bei uns am Hof erlangen können.
Was müsste sich so für euch im Größeren und Ganzen ändern, damit kollektive Landwirtschaft sozusagen die Regel sein kann und vielleicht auch von den Preisen her so für die VerbraucherInnen eine Option?
Ja, das gesamte globale Ernährungssystem muss sich auf jeden Fall ändern. Wir brauchen viel mehr Kollektivbetriebe. Es muss absolut aufhören, dass mit natürlichen Lebensgrundlagen und Ressourcen, die wir alle brauchen, wie Lebensmittel, fucking Geld verdient wird. Also es darf einfach daran kein Profit erwirtschaftet werden. Es braucht mehr Kollektive, es braucht mehr Höfe, die in kleinstrukturierter, kleinbäuerlicher Form gesichert werden. Es braucht mehr Flinter in der Landwirtschaft, dafür stehen wir auch. Eigentlich muss einmal alles umgekrempelt werden, würde ich sagen.
Und wer sind die Leute, die das können? Also ich meine, irgendwelche Studis gegen rechts werden sich wahrscheinlich nicht einfach so einen Hof holen können, oder? Oder so ein Stück Land. Also es braucht Know-how, du bist Metzgerin.
Ich glaube, das ist schon natürlich schon so, dass man ein bisschen Plan haben muss von Landwirtschaft, das ist klar. Also wir haben ökologisch klassische Landwirtschaft studiert, haben dann unsere Wege so weitergemacht. Und da, wo wir halt einfach einen großen Gap sehen, ist extrem viel Höfe sterben. Es sind sehr viele Landwirte, die aufhören müssen, weil es sich eben eigentlich nicht mehr finanziert. Und in unserer Vorstellung von der Landwirtschaft zu leben, ist immer ein knallhartes Brett. Das ist einfach so. Und ich glaube, es braucht einfach sehr viele aktive Leute, die Lust haben, Landwirtschaft zu betreiben, vielleicht sogar in einer abgewandelten Form, wie wir jetzt vielleicht als Kollektiv, also mehrere Leute, die ein paar Stunden in die Landwirtschaft stecken, auch noch andere Jobs nachgehen oder so, um das jetzt aktuell natürlich überhaupt machen zu können. Ja. Und da ist, glaube ich, die Veränderung, die Tamu jetzt gerade meinte, eigentlich das, was es braucht, natürlich, dass die Leute davon leben können schlussendlich.
Und es ist das Ganze ja, immer noch so
also ein sehr viel Elan einfach ja. In diesem...
Ich würde auch sagen, es braucht Leute, die, aber es braucht auch Leute, die Bock haben, sich für gute Lebensmittel interessieren. Und da würde ich auch nochmal explizit an die linke Szene out there adressieren. wir müssen unsere Lebensbereiche alle so organisieren, dass die auf weniger Ausbeutung basieren und solidarischer funktionieren. Und Essen gehört dazu. Und es reicht halt nicht zu sagen, ist doch egal, wo ich meinen Kram herkaufe, weil die Erntehelferin wird vor den Toren Freiburgs ausgebeutet. Und ja, es braucht, dass sich Leute mehr dafür interessieren. Es gibt echt coole Kollektive hier auch in der Region, die auch solidarische Finanzierungsmodelle haben, weil natürlich sagen auch wir, es kann nicht sein, dass Bio-Lebensmittel nur für die Öko-Juppies irgendwie verfügbar sind. Ne? Aber es geht, ja, interessiert euch dafür, wo euer Essen herkommt. Das braucht es. Okay.